schlampigen Vielfalt im Impro-Theater mit Reto von Titanic und Gästen.
Herzlich willkommen zu einer Podcast-Folge von Figurenvielfalt im Improvisationstheater. Mein Name ist Reto und ich bin vom Improvisationstheater Titanic aus St. Gallen. Im Rahmen meiner MIS-Thesis habe ich eine spannende Person eingeladen, mir gegenüber, die sich nicht nur praktisch, sondern auch theoretisch sehr gut mit Impro auskennt. Es freut mich, dass du hier bist. Gunther, wer bist du?
Ich bin Impro-Spieler, Theatermacher eigentlich seit ich denken kann, habe aber auch ein Psychologiestudium absolviert und dann in Theaterwissenschaft promoviert. Das heißt, und jetzt bin ich tatsächlich Theaterforscher. Ich habe über Improvisationstheater promoviert. Das war eigentlich meine wichtigste Leistung in dem Bereich. Bin aber auch Impro-Spieler nach wie vor.
Ja, jetzt du hast Impro ja auch theoretisch wirklich so im deutschsprachigen Raum sehr groß angeschaut. Ich kenne es nicht viele andere Quellen, die sich so vertieft damit auseinandergesetzt haben. Und kann Impro-Theater denn mehr als nur Comedy? Also eine Einstiegsfrage.
Also die Implikation ist natürlich, dass Comedy nicht viel ist, was ich schon mal in Frage stellen würde. Und ich glaube, das Schlüsselwerk dazu ist Truth in Comedy, was du wahrscheinlich kennst.
Also, ja.
Wo die Annahme ist, dass gute Comedy ganz nah an der Wahrheit ist. Im Gegensatz zu schlechter Comedy, die wir unglaublich viel sehen, die sehr weit von der Person weg ist und sehr weit weg von den schrecklichen Wahrheiten, aus denen wir uns eigentlich zusammensetzen. Deswegen glaube ich, Impro kann definitiv mehr als Comedy, kann sehr gute Comedy, die aber nicht die Standard-Comedy ist, sondern was anderes. Und sie kann relativ gut in Figurenarbeit eintauchen, nicht ganz so gut in Storytelling.
Wie siehst du denn Impro-Theater grundsätzlich? Wie entsteht das? Das hast du ja groß untersucht.
Ja. Das ist für mich das Wunder eigentlich der Spontanität und Kreativität. Und mein großer Lehrer ist ja Keith Johnston, mit dem ich auch lange zusammengearbeitet habe. Und der ist im Grunde in die Fantasiewelt, in die halbbewusste Fantasiewelt reingegangen. Von hypnagogischen Bildern sozusagen ist er ausgegangen, die beim Einschlafen entstehen. Wo man schon weiß, dass man träumt, ist eigentlich fast wie Klarträumen. Man weiß schon, dass man träumt, aber man ist gleichzeitig noch wach. Und ich glaube, diese Zwischenzustände sind besonders kreativ, weil wir sind ja im Träumen sehr kreativ, aber vollkommen ohne Anstrengung. Und diese Art von Kreativität hat Keith sehr fasziniert und mich auch. Weil dann wird dieser ganze Satz von ich bin nicht kreativ oder ich kann das nicht total lächerlich, weil jeder Mensch kann träumen und offensichtlich sind wir nachts unendlich kreativ, als Kinder übrigens auch. Und eigentlich geht es dann nicht darum, sind wir kreativ, können wir was hervorbringen, das spontan, sondern es geht darum, wie haben wir es eigentlich verlernt? Wie schaffen wir es eigentlich, unsere Kreativität jeden Morgen abzuschalten und tagsüber zu funktionieren? Oder wie schaffen wir es, in unserer Biografie sozusagen mit 7 oder 8 und dann in der Pubertät unsere Kreativität zu blockieren, sodass wir als Erwachsene in dieser Gesellschaft funktionieren können?
Und an welchen Punkten würdest du jetzt festmachen, entsteht Improvisationstheater? Du sagst jetzt, vieles hat so mit diesem Halbträumen zu tun. Ist das jetzt, es geht um Zufall, es geht um Unbewusstes, um was geht's alles?
Also das mit dem Träumen, da würde ich denken, das ist ein direkter Bezug zum Unbewussten. Und wenn man Keith Johnstons Arbeit anschaut, hat er viel, da gibt es dann Bezug zum absurden und surrealen Theater, logischerweise die Kunstformen, die eben mit dem Unbewussten arbeiten. Dann hat man den Zufall. Das führt eher in so eine Kunstrichtung von Dada. Die haben sehr viel damit gearbeitet. Ist aber im Impro eben auch drin mit dem Zettelspiel und so. Und die dritte Version, die jetzt nicht auf Keith zurückgeht, sondern eher auf die Chicago-Tradition, ist die Emergenz. Also dass dadurch, dass wir uns unterhalten, in dieser Unterhaltung was Drittes entsteht. Also ein emergenter Interaktionsrahmen, sagt Keith Sawyer dazu. Und das ist was eigentlich man nur so systemtheoretisch erklären kann. Das heißt, durch die Interaktion, wenn die Interaktion intensiv genug ist, dann entsteht plötzlich was Neues. Und das finde ich sehr faszinierend, weil dann, das ist die Group Mind, die Chicago Improvisation aufmacht. Mindmeld ist ein gutes Beispiel dafür, dass man plötzlich das Gefühl hat, es gibt eine Connection zwischen uns und die Connection wird so intensiv, dass was entsteht, was wir beide nicht wirklich als ein Produkt von einem von uns sehen, sondern wir wissen beide, das ist was, was nur in diesem Kontakt entstanden ist.
Ja. Und wenn du jetzt das auf die Impro-Schauspielenden abmünzt, dann würde das eigentlich auch bedeuten, dass die private Person, der Schauspieler als auch die Figur, wenn man diese drei Ebenen mitbringt, dass die ja dann durch diese Emergenz, durch den Zufall, durch das Unbewusste auch immer wieder durchdrungen werden, diese drei Ebenen. Magst du vielleicht mal erklären, was ist dann der Unterschied zwischen der Privatperson, dem Schauspielenden und der Figur im Impro? Was ist da der Unterschied für dich?
Das ist die Frage, die mich eigentlich seit in den letzten Jahren sehr beschäftigt hat und auch die Frage, ob es überhaupt nur eine zweiteilige Kategorie ist. Also sozusagen mein persönliches Selbst hier und die Figur da. Und ich glaube, man kann es besser abbilden, wenn man ein Dreischichtsystem annimmt. Also man hat sein persönliches Selbst, das ist deine Biografie, deine Persönlichkeit und so weiter. Und du hast die Figur logischerweise und dazwischen hast du aber nochmal eine Ebene, die in der Lage ist, die Prozesse zu steuern, wie das eine zum anderen führt. Also die zum Beispiel in der Lage ist, bestimmte Inhalte, die aus deinem Unbewussten aufsteigen, unter Anwendung von Techniken in die Figur einfließen.
Also zum Beispiel die mittlere Ebene wäre dann, wenn ich weiß, mein Status ist jetzt hoch, wenn ich ein Zahlensystem dahinter lege von 1 bis 10, ich verkörpere jetzt innerlich für mich den Status Nummer 9.
Genau.
Ja.
Oder ein Beispiel, wenn man eine starke Emotion verkörpert, gibt es ja immer noch eine Instanz, die einen davon abhält, den Mitspieler zu schlagen. Ich sehe zum Beispiel, in was für einem Zustand du als Spieler bist. Ich sehe dich als Figur, aber ich sehe dich gleichzeitig als Spieler. Und ich bin in der Lage, nicht von der Bühne zu stolpern. Ich bin in der Lage, dich nicht zu schlagen und so weiter. Also da gibt es eine Instanz, die noch sozusagen zwischen der gespielten Situation und mir vermittelt.
Was passiert denn? Wir kennen vielleicht das spannende Phänomen, wenn man Roland Trescher und Birgit Linner ja manchmal zuschaut, die durchbrechen ja, die gehen von der Figurenebene dann auch im Spiel auf die Schauspielebene, spielen das wieder aus, um wieder hochzukommen. Ist das dann auch eine Figur oder ist das dann der Schauspieler als Figur?
Das ist die Spielerebene, würde ich sagen.
Ja.
Also das sind Roland und Birgit auf eine Art persönlich, aber sie haben ein Spiel am Laufen.
Ja,
und dieses Spiel haben sie schon seit Jahrzehnten.
Ja, genau, ja.
Das, was man auch merkt so. Und das ist so ein kleines Diss-Spiel. Ja? Also ich diss dich, du disst mich. Und dadurch sind sie, also sie würden jetzt, glaube ich, nicht private Details über sich auspacken, die nicht zum Spiel gehören.
Ja.
Das heißt, sie sind da Spielende. Und mit dieser Spielebene haben sie eine zusätzliche Ebene zu der Figurenebene. Und das ist was es beim normalen Theater, also geskripteten Theater logischerweise nicht gibt, weil da heißt du, die Figur wird gespielt, gespielt, gespielt und am Schluss treten die Schauspielende als Schauspieler vor den Vorhang und kriegen Applaus. Das ist der einzige Moment, wo sie die Illusion sozusagen loslassen. Und da sind sie ja auch nicht persönlich, sondern sie treten vor den Vorhang als Spieler.
Ja.
Und das Publikum applaudiert ihnen für die Spielleistung, nicht dafür, dass sie der und der sind.
Ja, klar.
Die Spielleistung.
Aber das heißt jetzt, wenn ich im Impro eine Figur verkörpere, dann ist die nicht von der Ebene des Schauspielers zu trennen. Das ist unmöglich. Sehe ich das richtig? Im theoretischen Rahmen. Praktisch würde ich sagen sofort, oder?
Es ist eine Frage, die, glaube ich, nicht geklärt ist, die aber sehr interessant ist. Also Kies hat die Frage sehr beschäftigt, ob eine Figur klüger sein kann als der Schauspieler.
Ach.
Weil eigentlich hat die Figur ja sozusagen den Körper vom Schauspieler zur Verfügung und du würdest denken, okay, eine Figur kann nur in dem Scope von dem Theater sich überhaupt bewegen. Und dann hat Keith Experimente gemacht mit Maskentheater, wo er seiner Meinung nach nachweisen konnte, dass die Masken über Fähigkeiten verfügen, über die der Schauspieler nicht verfügt. Und das ist natürlich magisch. Es wäre seltsam, wenn es so wäre. Aber ich halte es nicht für komplett unmöglich, dass man sozusagen latente Möglichkeiten in sich trägt, die aber nur in der Figur überhaupt sich manifestieren können. Also dann wäre die Figur nicht ein Teilaspekt vom nicht nur ein Schauspieler, ein Teilaspekt von der Person des Schauspielers, ja, sondern sogar mehr. Das ist eine gewagte These. Ich halte sie für nicht ausreichend bewiesen, aber ich finde sie nicht unintelligent. Das würde unser gesamtes Weltbild ein bisschen verändern.
das hat fast schon was also von Plato, oder?
Ja.
Dass die Idee irgendwo existiert auf einer anderen Ebene, dass man sie nur pflücken muss oder sich derer bewusst werden. Was ist denn, also wenn du jetzt auf eine, wenn wir jetzt nochmal auf die Improfiguren-Ebene gehen, also auf die oberste Stufe, sage ich jetzt mal, wenn ich das nach oben kategorisieren will, was ist denn eine Improfigur? Was ist das eigentlich?
Also im Vergleich zu einer geschauspielten Figur?
Genau.
Ja. Also ich glaube, der große Unterschied ist der etwas geringere Grad an Identifikation, an Auslöschung des eigenen Selbst sozusagen. Ich glaube, das Bild von Paul Sells ist ganz gut, also dass man seine Figur wie einen leichten Sommerhut tragen sollte. Er kommt ja von Brecht so ein bisschen und hat gesagt, be prepared to wear your character like a summer bowler, glaube ich, heißt es. And to take it off and to greet the audience. Das heißt, man kann die Figur kurz abnehmen und sagen, hallo, ich habe nur gespielt, und die Figur wieder aufsetzen. Und dieser Vorgang soll kein schwerer sein, mit einer schweren Identifikation und deiner ganzen Biografie und sowas, sondern soll ein ganz leichter sein, wo du die Figur annimmst und wieder wegnimmst und annimmst und wegnimmst, damit du sowas hast wie eine Brechtsche Verfremdung, Verschwendung, wollte ich schon sagen. Verfremdung. Das heißt, du sagst, du signalisierst dem Publikum immer, ich spiele hier nur. Ich glaube, diese gesamte Spielebene ist beim Improvisationstheater mehr oder weniger immer sichtbar. Und beim traditionellen oder bei dem Theater, was wir jetzt kennen, ist sozusagen erst beim Schlussapplaus sichtbar, und beim Improvisationstheater ist sie die ganze Zeit sichtbar. Und wird zum Teil auch vom bewusst dahin gelenkt, indem das Publikum bestimmte Regeln schauen soll und so weiter. Und so ähnlich ist es bei der Figur auch. Also wir haben keine Kostüme. Das Publikum wird nicht in die Illusion geweckt, dass du das wirklich bist, sondern das Publikum kann immer seine Wahrnehmung kippen lassen und sagen, ah, das ist Reto, den kenne ich doch.
Ja.
Und vorhin hat er was ganz anderes gespielt. Und es kann aber auch in die Immersion, in die Figur reingehen. Für kurze Momente nur, denke ich.
Wenn wir jetzt das bewerten würden, was ist denn der Vorteil und der Nachteil von dem, dass wir die Improvi-Figur quasi wie einen Sommerhut abnehmen und wieder aufsetzen können? Kommen wir dann nicht so nah an den Kern der Figur selbst heran und haben immer diese gewisse Distanz, die es im Impro zum Teil auch gibt? Oder wie siehst du das?
Ja, also wir kommen nicht so tief in die Figur rein, aber wir kommen näher an unser Selbst ran.
Ja.
Das heißt, wir haben eine Chance, unser Selbst auf die Bühne zu bringen, verborgen hinter einer Maske sozusagen, aber ja, ganz leichten Maske. Und ich finde, das ist eine wahnsinnig tolle Gelegenheit, dieses Publikum auch zu schätzen weiß. Also das Publikum glaubt nach einer Aufführung ja dich zu kennen.
Ja.
Und zwar ganz anders als beim normalen Schauspieler wird sie denken, ist er das so? Und bei uns denkt das Publikum, sie kennen uns. Und das schafft eine leichte Boundary Blurring, ja, das ist nicht so ganz leicht zu durchschauen. Ist es jetzt die Figur, ist es der Spieler, ist es die Persönlichkeit? Und darin besteht für mich eigentlich der Reiz. Ich halte es nicht für ein Problem, sondern ich halte es für den Reiz von Impro-Theater.
Dann gehe ich gerne einen Schritt weiter. Also wenn wir jetzt eine Szene ja etablieren und wir sind uns dieser Ebenen bewusst, wir spielen mit den Ebenen, glaube ich, dass meine These, auch von meiner MIS-These ein Stück weit, das Wer ist für eine Geschichte zentral. Wie siehst du das?
Ich würde es nicht unterschreiben. Ich würde, aber das jetzt sind wir schon auf der Ebene von künstlerischen Vorstellungen, die wir haben. Und meine künstlerische Vorstellung ist eigentlich durch Dada geprägt und durch Surrealismus. Also
ja.
Ich finde jetzt psychologisch durchkomponierte Figuren gar nicht so besonders interessant, sondern mich interessieren das Kommunikationsversagen interessiert mich, Disruption interessiert mich, das Durchscheinen von verschiedenen Ebenen interessiert mich. Nochmal kurz zur Frage zurück. Das Wer in der Geschichte ist im Grunde dann interessant, wenn wir Storytelling machen wollen.
Ja.
Weil das Wer, also die Hauptfigur ist sozusagen der Bus, in den wir uns alle reinsetzen, um durch die Landschaft zu fahren, wie die Geschichte ist.
Ja.
Und die Identifikation ist, ich setze mich in diesen Bus, weil ich die Hauptfigur interessant finde. Diese Identifikationsprozesse, die sind bei Langformen und bei Storytelling sehr wichtig.
Mhm.
Ich glaube aber, dass andere Kunstformen sie noch besser hinkriegen als Impro.
Da, auf jeden Fall. Also das würde ich unterschreiben. Ich habe mir hier noch als Nebensatz aufgeschrieben, ich behaupte, ein gutes Wehr macht die halbe Geschichte.
Mhm. Also so ein Wehr kann natürlich, wenn ich mich wirklich für dieses Wehr interessiere, dann ist alles interessant, was diese Figur macht. Und ich muss nicht eine Geschichte erzählen, die irgendwie immer um die Weltrettung geht oder um Krebs oder um Holocaust oder was weiß ich was, sondern dann, wenn die Figur interessant ist, dann kann ich auch die Geschichte erzählen, wie sie ihren Wellensittich füttert. Und es kann trotzdem interessant sein, weil mich irgendwas an dieser Figur interessiert.
Ja, jetzt kann man ja, entstehen ja Improfiguren auf verschiedenen Ebenen oder man kann sie auf verschiedenen Ebenen miteinander erleben. Mhm. Man kann ja wirklich sehr explizit über die Ebene des Schauspielers dahin gehen und sagen, ich nehme jetzt das Mantra oder ich bin auf der Archetypenebene irgendwie am Suchen. Oder es passiert so ein bisschen implizit, es passiert halt in der Szene und es hat dann auch einen Status drin und so. Könntest du vielleicht für unsere Zuhörer rasch mal den Unterschied ein bisschen erklären, was mit explizit, implizit für die Figur, Improfigur vielleicht gemeint ist?
Also explizit würde bedeuten, ich komme auf die Bühne und sage, Herr Dr. Winters, Sie sehen heute etwas müde aus. Damit hätte ich relativ viele Nägel schon eingeschraubt, was du bist. Ich könnte aber auch einen Dialog machen und wir könnten ein paar Zeilen reden und dann würden wir uns sozusagen im Rückblick fragen, welche Figur könnte das gesagt haben? Das heißt, die Figur entsteht durch die Interaktion statt die Interaktion durch die Figur.
Also zum Trainieren ist implizit wahnsinnig schwierig.
Ja, voll. Ja.
Das Explizite, finde ich, ist wesentlich einfacher und das kann man durch gutes Impro-Training hinbekommen. Mhm. Wie komme ich, also das Explizite wird sicher auch jetzt beim Podcast die nächsten Folgen Thema sein, wo wir auf den Status des Mantra etc. eingehen. Wie komme ich an das Implizite heran? Mit Quantität oder?
Also mit einem Training von genau dieser Frage, wer könnte das gesagt haben?
Ja.
Und wenn, also angenommen, du hast jetzt 5 Sätze gesagt, das ist schon fast zu viel, weil es dann zu heterogen. Also wenn du einen Satz hast, ist es eigentlich schon, ist unheimlich viel gesetzt. Ja. Wenn du einen beliebigen Satz sagst, dann, und durch die Art, wie du es sagst, wird unheimlich viel über den Zustand und den Charakter dieser Figur klar. Das wird ja dann wie so ein gesetztes Framing, also was sich dann nicht mehr verändern sollte. Ja. Das heißt, am Anfang kannst du noch irgendwas sagen und dann wird es aber immer fester.
Also so wie ein Trichter, der sich zusammen...
Und wie ein Erwartungsrahmen, also ja. Der dann plötzlich stabil wird. Und wenn du dann außerhalb von diesem Erwartungsrahmen agierst, dann hat das eine Bedeutung. Ja. Das Publikum wird dann erwarten, du bist ein aggressiver Typ. Und wenn du dann plötzlich liebevoll bist gegenüber deinem Kaninchen oder sowas, dann hat das eine spezielle Bedeutung. Weil sie einen Erwartungsrahmen gebildet haben,
genau wie du selber auch. Ja. Und wenn du jetzt an die Figur herantrittst, egal ob jetzt das explizit passiert oder implizit, dann hat ja auch die Moderation, das Publikum, die Vorgabe und das hat ja auch einen riesen Einfluss darauf, was jetzt da entsteht. Mhm. Wo würdest du sagen, was hat das Publikum für einen Einfluss auf die Figur?
Also das Publikum hofft natürlich, eine Figur zu verstehen.
Ja,
also das Publikum möchte auch nicht wahnsinnig viel kognitive Kapazitäten verschwenden, um mühsam zu verstehen, wer du bist. Vielleicht im Gegensatz zu Film oder sowas oder zu einem Buch. Und eigentlich möchten sie in einem relativ zügigen Prozess verstehen, Erwartungen bilden können.
Ja.
Das heißt, eigentlich ist es naheliegend, es dem Publikum einfach zu machen. Das heißt, du signalisierst relativ schnell, okay, das und das ist der Rahmen, in dem ihr euch in eure Erwartungen aufbauen könnt.
Ja.
Und dann freut sich das Publikum. Und danach kannst du mit den Erwartungen spielen.
Ja, also wir spielen ja auch bewusst mit dem Kopfkino. Also nur schon, weil wir eine Form vom armen Theater machen, weil wir keine Requisiten haben, oder? Und wo siehst du die Rolle der Moderation für eine Impro-Figur?
Das eigentlich genau da. Also wenn das Publikum mitentscheiden kann, die Figur hat die und die Eigenschaften, ja, oder bewegt sich so und so oder hat den und den ersten oder letzten Satz und so weiter, dann fühlen sie sich natürlich beteiligt. Aber vor allem sind ihre Erwartungen schon mal so ein bisschen gesetzt. Mhm. Also wenn ich weiß, okay, das ist ein König und der ist, der hat irgendwie eine bestimmte Eigenschaft, sagen wir mal, er ist immer sexuell übergriffig oder irgendwas, dann haben wir diese Erwartung. Das Publikum weiß, in dem Fall dass es nicht deine Wahl ist und würde nicht so stark verwechseln, okay, das ist jetzt möglicherweise der Schauspieler. Mhm. Und das ist wiederum ganz gut. Also dann haben wir eine klarere Verabredung.
Also das heißt, ich, obwohl ich das vielleicht als Schauspieler manchmal denke, ich bin meine eigene Regie, habe ich eigentlich auf meine Figur gar nicht so viel Einfluss, wie ich mir das eigentlich vorstelle im ersten Moment.
Ja, glaube ich auch. Also eine Figur hat irgendwie sowas wie ein Eigenleben. Das sagen ja sehr viele Schauspieler, ja, dass die Figur hat das und das gedacht, die hat das und das gefühlt und das gewollt. Ja. Und da reden sie sich so ein bisschen drauf raus. Aber es hat auch einen wahren Kern. Also es ist tatsächlich so, dass eine Figur in irgendeiner Form selbstständig von dir funktioniert.
Also ich merke das an mir selbst, wenn ich die Figur dann nicht abschütteln kann nach meinem Auftritt, weil ich merke, sie ist noch da, oder? Das gibt's ja. Das Kribbeln in den Fingern. Und jetzt kann man ja aber auch sehr, also wenn du jetzt eine Vorgabe hast aus dem Publikum oder wenn du jetzt dir selber eine Impro technisch vornimmst, oder? Dann birgt das ja grundsätzlich auch immer Chancen und Risiken. Ich möchte gerne auf die 5 Zugänge, die ich so ein bisschen für meine MIS-Thesis mir ausgewählt habe, mal ein bisschen noch drauf zu sprechen kommen mit dir. Was ist die Chance für eine Impro-Figur, wenn ich über den Status gehe?
Viel. Also Status ist ein bisschen der gesellschaftliche Schmuddelkram, der nicht sichtbar ist. Ja. Und wenn der explizit genannt wird gegenüber dem Publikum, wird das Publikum schon mal aufmerksam darüber, dass es Status gibt. Und wir haben ja eigentlich einen Tabu-Status wahrzunehmen in unserer Gesellschaft.
Ja.
Das ist schon mal gut. Man kann es aber auch implizit nutzen und einfach Verabredungen haben. Und dann ist es dramaturgisch wertvoll, weil das Publikum wird automatisch eine Statusveränderung erwarten. Also wenn du mit einem Hochstatus anfängst, dann wird das Publikum hoffen, dass du mit Niedrigstatus endest. Wenn du mit Niedrigstatus anfängst, wird das Publikum hoffen, dass du mit Hochstatus endest. Und das ist irgendwie eine, muss fast schon so eine evolutionäre Prägung sein, dass sie das erhoffen in der Fiktion.
Ja.
Wahrscheinlich, weil wir unbewusst immer von Statusänderungen träumen. Das wäre jetzt meine Erklärung.
Das ist auch einer, ich nehme an, einer der Gründe, warum Johnson so sehr drauf rumgeritten ist.
Ja,
ich glaube schon. Was hast du für Erfahrungen mit ihm gemacht, wenn es um Status gegangen ist?
Also er hat es in seinen Workshops gar nicht so stark thematisiert wie in seinen Büchern,
ja,
interessanterweise.
Echt?
Ja, ja, ja. Also vielleicht war das schon ein Zeitpunkt, wo ihn das Konzept nicht mehr, wo ihn das nicht mehr so zentral war,
ja,
als ich ihn kennengelernt habe. Also er hat es schon auch noch verwendet und ich denke gerade, mir fällt eigentlich keine Szene an, wo ich das Gefühl hatte, dass er das. Also er hat sehr viel mit Herr Knecht spielen und König Diener spielen.
Ja, da hast du auch automatisch einen Status.
Ist er dann zurückgegangen auf Commedia dell'arte, wo das ja das zentrale Thema ist. So. Und ansonsten, ja, also er hat so fast schon sadomasochistische Szenen mit so diesem Boris, der die Folter verhört,
ja, Fernando
und so weiter. Wo er, glaube ich, versucht hat, so ein gesellschaftliches Tabu zu durchbrechen oder zu unterlaufen.
Ja.
Und diese Sachen sind relativ schlecht gealtert. Also die sind heute nicht mehr so ohne weiteres gut zu lesen. Das ist so ein bisschen 60er, 70er Jahre Kram.
Ja, ja. So wie sich Impro natürlich auch verändert.
Ja.
Oder? Wo siehst du die Chance beim Mantra? Weil ich finde, das Mantra ist etwas, finde ich auch eine starke Sache. Das ist, die Gefahr ist ja, dass man dann sich dran festkrallt und sich nicht verändert wegen dem Mantra. Das ist mal ein Risiko, das ich sehe. Aber die Chance, die ich da drin sehe, ist eigentlich, dass man den inneren Monolog und das Geheimnisvolle um die Figur in einem Satz machen kann. Ich finde aber immer wieder, also in der Impro-Literatur ist es sehr, sehr selten vorzufinden.
Ja. Ich finde auch, das ist unterschätzt als Technik. Und ich finde es deswegen gut, weil es einen Teil von deinem Gehirn sozusagen okkupiert. Ne? Wenn du innerlich ein Mantra sagst, dann funktioniert dein Gehirn ein bisschen anders, als wenn du es nicht tust. So wie wenn jemand die ganze Zeit betet oder irgendwelche einen inneren Konflikt hat oder sowas, dann bist du auf eine bestimmte Art nicht mehr ganz präsent.
Ja.
Und dafür kommen in deinem Gehirn irgendwelche Querschläger, also kreative Querschläger zustande. Und dafür ist das Mantra zusätzlich dazu, dass es die Figur sozusagen zusammenhält, auch noch gut.
Ja. Ja, ich finde, wir haben jetzt auch bewusst angefangen bei Auftritten, beim letzten Auftritt mit so haben wir so ein bisschen Mantraschwerpunkt gehabt. Und da hat sich so ein bisschen gezeigt, manchmal ist es auch spannend, wenn das Publikum das Mantra kennt, und die Mitspieler nicht. Oder die Mitspieler wissen es auch und dann wird bewusst damit gespielt. Dann geht man wieder auf die drei Ebenen, die wir vorher hatten, über den Schauspieler und so. Das kann dann auch wirklich Comedy, aber auch Tragik haben. Also ich, mein Lieblingsmantra, also wir haben die Fast Food Listen auch ein bisschen ausgegraben und wie sich das geäußert hat bei deiner Figur, ist so überall kluge Zitate von fiktiven Persönlichkeiten einzubauen, um sich klüger zu machen. Das fand ich super, um das Mantra unterstreichen. Oder? Was ich als einfachsten meiner Zugänge, die ich gewählt habe, irgendwie empfinde, ist über die Körperlichkeit. Ich glaube, für Impro-Anfängerinnen und Anfänger ist das etwas, was man sich sehr schnell aneignen könnte. Was sind deine Erfahrungen damit?
Auch so. Also das waren mehr oder weniger die ersten Erfahrungen, die wir gemacht haben. Also mit Körperankern arbeiten. Roland Trescher macht sehr viel damit. Ja. Tiercharaktere hat ja eine ganz lange Tradition jetzt auch überhaupt im dritten Theater oder Armtheater oder im physischen Theater. Finde ich sehr, sehr wertvoll. Und für uns ging es dann immer weiter in so eine Abstraktion rein, in Labern. Inzwischen finde ich Labern unübertreffbar gut, weil es sowohl deinen Körper als auch deine Stimme als auch dein Denken umfassen kann. Also es ist wirklich eine universelle Qualität von Ausdruck.
Labern, erklärt das noch.
Rudolf von Labern ist ein Choreograf und Tänzer Anfang des 20. Jahrhunderts, der versucht hat, modernen Tanz zu beschreiben, also auch ein Notationssystem zu machen, so dass man drüber kommunizieren kann und sich komplett raus aus diesen starken, festgelegten Normen vom Ballett rauszubewegen.
Ja.
Das heißt, wie beschreibst du eigentlich die Qualität von einer Bewegung? Das ist nicht einfach.
Nein.
Und ich habe, also du kannst natürlich Worte dafür finden, aber dann hast du jedes Mal andere Worte dafür.
Ja.
Und er hat eigentlich ein System gefunden, was so abstrakt ist, dass man es wahrscheinlich sogar messen könnte. Also die Schnelligkeit von der Bewegung kannst du messen, die Direktheit, die Schwere von der Bewegung.
Ja.
Und das ist also genial. Ich finde es ein geniales System.
Ja. Was ich schwierig finde, ist, dass es nicht so sehr ins Stereotype geht, ist der Zugang über Stimme und Sprache. Wobei ich da jetzt mit unserer Gruppe auch so ein bisschen am Arbeiten bin, dass es eben um die Tonhöhe gehen kann. Es kann um die Langsamkeit, das Sprechtempo gehen. Auch da gibt es so verschiedene Dimensionen, die ich finde, die sind mit dem Zugang zur Bewegung oder über die Körperlichkeit sehr verwandt miteinander.
Also es gibt ja so Signature-Sachen in der Sprache, ne? Irgendwie ja. So ein bestimmtes Wort, was du immer am Anfang sagst, also ja klar, wenn du in G-Sächsisch gehst oder dass du eine bestimmte Art hast zu lachen. Das ist zum Beispiel ein ganz interessanter Laut, weil der ist super persönlich. Also es gibt, das ist wirklich wie eine Unterschrift, so wie Leute lachen. Oder die Art, wie sie emotionale Geräusche machen. Die sind sehr persönlich.
Ja.
Das ist immer wieder finden.
Und ich glaube, die auf die fünf der Zugänge gehe ich ja dann in den nächsten Podcast-Folgen ein. Ich glaube, das Spannende ist, das wirklich auch zu trainieren, dass man es explizit irgendwie auch in die Figur bringen kann und damit dann irgendwann, wenn man es implizit hat, damit auch Analyse etc. zu betreiben. Dazu gehe ich dann gerne mit anderen Kolleginnen und Kollegen ein. Ich habe immer einen anderen Gast eingeladen, mit dem ich die Technik dann quasi mal ein bisschen anschaue. Am Schluss gerne noch die Frage an dich, jetzt wenn ich merke, meine Figur funktioniert nicht, ich brauche diese Formulierung jetzt extra. Wie gehst du persönlich damit um, wenn du merkst, meine Figur hat es jetzt nicht so in sich, wie ich mir das vorstelle? Beziehungsweise, was kann man daraus lernen fürs nächste Mal?
Also es wäre natürlich erstmal die Frage, was kann das überhaupt sein, dass der Figur nicht funktioniert? Was ich erlebt habe, ist, dass ich merke, diese Figur, die löst beim Publikum nichts aus.
Ja.
Die ist irgendwie so creepy oder manchmal auch überfordernd für mich selber. Ich merke, ich habe mich übernommen. Ich habe eine Figur gewählt, die ich eigentlich nicht halten kann. Und dann funktioniert sie nicht tatsächlich. Eine Version, die wir erst seit ungefähr 6, 7 Jahren machen, ist, dass wir es einfach abbrechen und sagen, das funktioniert überhaupt nicht. Und das Publikum liebt es, wenn wir das tun. Statt das Publikum den ganzen Abend damit zu quälen, dass die Figur einfach nicht funktioniert. Also, warum nicht? Ja. Im Nachhinein frage ich mich, warum wir nicht viel früher drauf gekommen sind. Und ansonsten kannst du natürlich eine Figur immer, wenn du feststellst, du hast sie zu weit von deinem Selbst angelegt und du kannst sie nicht unterfüttern, dann kannst du die Figur, und das merkt das Publikum zwar ein bisschen, aber manchmal auch nicht, du kannst sie näher ranrücken an den selbst.
Ja.
Und dann hat sie wieder Zugang und dann kannst du sie wieder spielen und dann wird sie mit Leben gefüllt und dann geht's wieder.
Ja, das haben wir jetzt in der letzten Probe gerade gemerkt mit einem Kollegen, der bei uns wieder mittrainiert hat, einfach mal so aus spaßeshalber, der hat nach 20 Jahren wieder mal Impro gemacht, am Anfang einen Dialekt gewählt, den er nicht halten konnte, und dann hat er die Figur, also die Körperlichkeit, die Stimmlage war immer noch da, einfach den Dialekt hat er losgelassen und dann war die Figur viel näher an ihm dran.
Genau, ja. Genau, ja. Das ist ein gutes Beispiel.
Ja. Ja, also so als Gesamtübersicht so für einen Podcast, denke ich, vielen Dank. Ich glaube, wenn man sich näher mit diesen Sachen noch beschäftigen möchte, gerade über die ersten Teile, die wir gesprochen haben, kann man deine Bücher empfehlen.
Ja.
Du hast sogar eine Kurzversion von deiner Dissertation ja auch geschrieben. Für Impro.
Ja, genau. Ja, ja. Genau. Der heiße Kern von Impro.
Genau, also lohnt sich, finde ich.
Lohnt sich, ja.
Ja. Und du hast vorher von wir gesprochen, vielleicht am Schluss noch, was meinst du mit wir? Also, wo sieht man dich, wenn man dich mal...
Ah, okay. Also Stupid Lovers ist sozusagen meine Hauptformation mit Nicole Erichsen und wechselnden Musikern, aber hauptsächlich Abby Kötzinger. Und die andere Formation in der Schweiz ist Impro 4.
Genau.
In Bern. Und das dritte ist das Impro Theater Bremen in Bremen.
Genau. Okay, also Gunther, herzlichen Dank, dass du uns einen kurzen Einblick in deine Gedankenwelt gegeben hast und bis bald.
Danke fürs Zuhören. Lass dein Like da. Bei Fragen schreib dein Mail. Bis zum nächsten Mal.